Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute tatsächlich live von der OOP und mit ein paar Leuten tatsächlich hier auch im Raum. Schön, dass ihr irgendwie da seid. Schön, dass da draußen hoffentlich Leute sind. Beziehungsweise das kann ich sogar sehen, dass da Leute sind. Lisa, du wolltest was zum Start sagen.
Achso, ich wollte eigentlich Hallo und herzlich willkommen sagen.
Ups,
okay. Aber okay. Ja, genau, wir streamen von der OOP. Wir haben hier einen Raum, hier sitzen eine Handvoll Leute drin. Ihr könnt uns Fragen stellen, die Leute vor Ort können auch Fragen stellen. Wir wiederholen die dann für die Leute im Stream. Genau, ich glaube, die naheliegende Frage, mit der wir anfangen sollten, ist, wie uns die OOP gefällt, oder?
Ja, genau. Und wir haben ja vorher im Stream auch ein paar Episoden gemacht. Und was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass wir aus irgendwelchen Gründen ganz viele Episoden gemacht haben, eigentlich zu mehr so soften Themen, Organisationsthemen, solchen Geschichten. Wir hatten irgendwie Gamification, wir hatten irgendwie das Thema Psychological Safety, wir hatten dieses Systems Thinking, was ja auch irgendwie eher so ein softes Thema ist. Und du hattest das Thema mit der Interaktion innerhalb von den Teams. Ich fand das halt relativ lustig, weil ich das tatsächlich einen spannenden Fokus so ein bisschen finde und der hatte sich da halt irgendwie etabliert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich von der OP vielleicht mitnehme jetzt.
Ich finde es lustig, dass du das so fingerpointest, dass es jetzt so softe Themen sind, weil ich glaube, deine Hauptaussage ist immer, bei der Softwareentwicklung geht es um Menschen. Also passte das eigentlich ziemlich gut, dass es sich, dass die Konferenzen auch merken, dass diese soften Themen relevant sind.
Ja,
aber
genau.
Da hast du recht.
Genau, also das ist, glaube ich, so der Punkt. Genau. Und wir sollten vielleicht noch kurz sagen, der Stream, also traditionell ist der halt irgendwie freitags, heute ist irgendwie eine Ausnahme. Und das heißt irgendwie Softwarearchitektur im Stream, gibt es auf YouTube und Twitch. Es gibt dann die Aufzeichnung als Podcast und bei YouTube und bei PeerTube. PeerTube ist ohne Big Tech Alternative zu YouTube. Und das Thema Softwarearchitektur haben wir, glaube ich, relativ großzügig gewählt, nicht? Also da gibt es irgendwie sehr viele unterschiedliche Themen, die irgendwie reinlaufen. Und es gab tatsächlich glücklicherweise Fragen, nicht? Also es gibt ja Ask Us Anything, das heißt, man kann eigentlich irgendwie beliebige Fragen stellen. Es gab im Vorhinein eine Frage zu dem Thema, das ist über das Formular reingekommen. Und da ging es um das Thema, dass ich also irgendwie so ein Microservices-Mensch bin, was auch tatsächlich stimmt. Also ich habe 2015 ein Buch darüber geschrieben und ich habe 2018 noch ein Buch geschrieben und es gibt viele weitere Sachen, die ich darüber irgendwie publiziert habe. Da kommt dann basierend darauf die Frage, gibt es irgendwelche heißen neuen Konzepte, Ideen oder Patterns aus den letzten 2 Jahren aus dieser Microservices-Welt? Und also die Frage kam halt irgendwie gestern und das hat den Vorteil, dass man darüber irgendwie nachdenken kann, also dass ich darüber nachdenken konnte. Und ich fand das halt interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, irgendwie nicht so richtig. Und ich finde das jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich habe nicht das Gefühl, dass es da jetzt irgendwie die großen neuen Innovationen gibt. Es geht halt im Wesentlichen immer noch darum, dass man halt Microservices baut, dass man da REST-Interfaces baut. Es gibt sowas wie Kafka, nicht, dass auch irgendwie Confluent ist hier als Hersteller von Kafka. Und diese ganzen Basisgeschichten, auch sowas wie Self-Contained Systems, sind eigentlich relativ gesettelt. Und mich hat das dann dazu was ich tatsächlich in letzter Zeit eher als Thema habe, ist sowas wie Domain-Driven Design und auch sowas wie Modularisierung, nicht? Also dieses ganz alte Thema so aus den 70ern. Und ich glaube, das ist so für mich ein bisschen der Schritt nach diesem Thema Microservices. Und ich finde das halt deswegen wichtig, weil Microservices halt nur eine Möglichkeit sind, Systeme zu modularisieren. Da gibt es viele andere. Und diese Frage, wie modularisieren wir eigentlich Systeme, das ist die entscheidende. Nicht so sehr, glaube ich, die Frage, ob wir da Microservices machen oder irgendwas anderes. Und ich glaube, da läuft die Community auch in diese Richtung. Und vielleicht ist dieser soziale Aspekt so das zweite Thema, nicht? Also Microservices zielt halt darauf ab, die Abhängigkeiten von Teams zu reduzieren. Und das impliziert ja wiederum, dass wir dort eigentlich versuchen, ein soziales Problem zu lösen. Und das ist auch tatsächlich ein soziales Ding. Also wenn ich halt ein Projekt habe, wo ich zwar Microservices mache, aber ich sorge eben nicht dafür, dass diese Unabhängigkeit ausgenutzt wird, dann bringt mir das alles nichts. Und von daher, glaube ich, ist das so der Schritt, wo es halt hingeht. Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob es eben tatsächlich ein Microservices-Thema ist.
Apropos Insane Concepts, das war ja in der Frage. Mir kommt gerade spontan, denkst du, KI oder ChatGPT oder irgendwas könnte uns dabei unterstützen, Bounded Context zu schneiden? Also könnten diese Anfangsarbeit in DDD, das, was das eigentlich Knifflige ist oder auch der Schnitt von Microservices erleichtern?
Also gute Frage. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil diese Systeme sind ja so, dass sie im Prinzip so wie... Es gibt diese Aussage, dass sie halt so sind wie Parrots, nicht? Also wie ein Papagei, der hat irgendetwas erzählt, aber da ist nicht wirklich Wissen hinter. Ja. Und die generieren halt im Prinzip Text. Und das kann man halt an einigen Stellen sehr schön sehen. Wenn man also dieses System fragt, wer denn Self-Contained Systems erfunden hat, das ist so etwas, was so ein bisschen in unserem Kontext entstanden ist, dann sagt das halt, das war irgendein Professor von irgendeiner Uni. Und den Professor gibt's und die Uni gibt's auch. Und er hat auch irgendwelche Papers veröffentlicht und das ist halt realistisch, nicht, hört sich realistisch an, aber ist natürlich kompletter Quatsch. Nicht? Also diese Person hat halt nichts damit zu tun. Und wenn ich jetzt mit so einem Ansatz irgendwie loslaufe und damit versuche, überhaupt Kontexte zu bauen, ich glaube, das geht halt sehr schief. Und da, glaube ich, hilft es uns nicht ernsthaft weiter.
Okay.
Genau. Da war noch eine zweite Frage in dem Kontext. Und zwar war das die Frage, gibt es irgendwelche Metriken oder Guidelines zu GUI? Also zum Beispiel gibt es halt von Google das Core Web Vitals Metrics, also LCP, FID und CLS in Bezug auf Performance. Und genau, das ist so ein bisschen eine Frage, die, glaube ich, ganz gut in deinem Bereich passt, nicht? Also UI und...
Ja, genau. Also wenn hier auf Web angespielt wurde, hätte ich auf jeden Fall diese... Google PageSpeed-Geschichten gesagt. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade für Leute, die Single-Page-Apps verwenden. Da wird ja immer viel geladen. Da kann man immer einen traurigen PageSpeed-Test erzeugen, wenn man das etwas blöd angeht. Und was ich noch loswerden wollte im Hinblick auf Security, wir hatten ja den Christoph Iserlohn schon häufiger mal zu Gast. Es gibt noch das Mozilla Observatory. Da kann man auch eine Seite testen lassen gegen eben Sicherheitsthemen, das ist dann aber eher in der Backend-Geschichte, aber auch irgendwie für die GUI relevant. Da wird dann getestet, was quasi ja, fehleranfällig ist bei der Serverkonfiguration. Und was ich immer noch wichtig finde, also egal welchen Browser man verwendet, man hat immer die Möglichkeit, Accessibility-Guidelines auch schon im Browser zu testen, ohne das kompliziert über diese separaten Tools zu testen, beziehungsweise über diese wirklichen Web Accessibility Guidelines. Da steht dann zum Beispiel so ganz einfache Sachen wie, der Kontrast ist übrigens zu niedrig. Jemand mit einer Sehschwäche könnte das eventuell nicht mehr lesen. Und das sind so Kleinigkeiten, die man gut auch mal im Alltag in der GUI-Entwicklung, also Web-GUI-Entwicklung einbauen kann. Wie das mit Native Clients aussieht, bin ich unsicher. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Native Client zusammengeklickert habe. Das ist auch schon was her.
Ja, genau. Man könnte jetzt die Frage stellen, macht man das eigentlich noch? Aber gut,
also ich habe es noch mal gesehen, in der Tat. Ich würde eher behaupten, die meisten Leute gehen in Richtung Webentwicklung.
Ja, genau. Also, wie auch immer. Fragen aus dem Raum erstmal?
Ja.
Du hast welche? Was zu der ersten Frage, was mir eingefallen ist. Vielleicht jetzt nicht neu in dem Microservices-Umfeld, aber so ein bisschen, was Microservices für dieses Online-Processing ist. Sind ja jetzt so Data-Mesh-Ansätze, die dasselbe für einen Analytics-Teil machen, die sicher durch diese Verteilung in Microservices entstanden sind.
Genau, also Michael Fietz merkt gerade an, dass eben in der Verteilung Data Meshes jetzt eine Rolle spielen, so ähnlich wie Microservices. Da geht es halt darum, dass man so Data Products anbietet, Kundendaten zur Analyse oder sowas. Wir haben dazu auch eine Episode gemacht vor längerer Zeit, da kann man sich das irgendwie anschauen. Und das ist ein guter Punkt, nicht? Also das andere Thema, was mir da irgendwie einfällt, ist dieses Thema mit den Microfrontends, nicht? Also die stärkere Modularisierung von UIs. Self-Contained Systems hat das ja schon so ein bisschen irgendwie gesagt, wo irgendwie die Aussage ist nicht, wir bauen halt irgendwie auch eine modularisierte UI und ich glaube, Microfrontends sind so das, wo das irgendwie ein Thema ist und da hast du irgendwie ja super viele Episoden auch drüber gemacht zu Frontend-Architektur, Modularisierung und so weiter. Nicht? Also da haben wir ganz, ganz viel Zeug
auf der Webseite.
Genau. Dann gibt es die nächste Frage, für die ich besonders dankbar bin. Die nächste Frage ist nämlich, welche guten Möglichkeiten gibt es, sich als Entwickler strukturiert im Hinblick auf Softwarearchitektur fortzubilden? Und ich muss gestehen, ich habe den Rest der Frage noch nicht gelesen. Das sollte ich jetzt aber vielleicht tun. Damit meine ich nicht Kurse, Bücher, in denen man UML-Diagramme zeichnet oder altbekannte Software-Design-Patterns, sondern darüber hinausgehendes Wissen, das mich für eine mögliche Stelle eine Software-Architektin qualifizieren kann. Den Software-Architektur-Podcast höre ich regelmäßig sehr gerne, doch ist dieser im Großen und Ganzen nicht strukturiert.
Das ist wahr.
Das ist wahr, ja, genau. Also, da sind halt nämlich Schlaglichter über verschiedene Themen. Ich überlege gerade, was ein guter Euphemismus ist für nicht strukturiert, aber das überlasse ich. Das möchtest du bestimmt beantworten.
Weiterbildung, gute Frage. Kleiner Hinweis, ich habe am Montag eine neue Stelle angetreten. Ich bin jetzt Produkt- und Marketingmanagerin bei SoCreatory. Fun Fact, ein Trainingsanbieter, die Frage war nicht abgestimmt, deswegen, ich wusste nicht mal, dass sie kommt. Wir haben aber auch Folgen gemacht zu den ISAQB-Geschichten. Das sind Softwarearchitektur, Zertifizierungsgeschichten und ich finde gerade das Foundation-Level für angehende Software-ArchitektInnen sehr, sehr sinnvoll, weil das eben nicht ist, wir setzen uns mal hin und malen bunte UML-Diagramme, sondern dort werden wirklich Themen besprochen, die von Leuten aus der Praxis mitgebracht werden. Also da werden irgendwelche Fälle besprochen, die denen schon mal über den Weg gelaufen sind. Also das ist ein sehr, sehr praxisnahes Training und man kann das Ganze, ein spanischer Kollege sagte mal zu mir, Deutsche lieben Zettel. Man kriegt am Ende einen Zettel, darauf steht, dass man eben ISAQB zertifiziert ist. Also sehr, sehr praktisch, dass man dann diesen Zettel hat. Das finde ich aber in der Tat auch einfach als Training cool, weil es sehr praktisch ist und weil es praxisrelevant ist. Das Ganze kann man dann weitertreiben mit den Advanced-Level-Modulen. Ich glaube, wenn ich in die Softwarearchitektur gehen möchte, müsste ich jetzt nicht als eins der Advanced-Level-Geschichten noch mitmachen, aber das Foundation-Level finde ich schon extrem praktisch. Genau, wenn man keine Lust hat, ein Training zu besuchen, ist das natürlich schade für mich. Aber es gibt zum einen eben unsere Episoden zu den Software-Architektur-Geschichten, die Weiterbildung. Und es gibt ein Buch, das die Trainingsinhalte gut zusammenfasst. Und ich habe den genauen Titel vergessen, aber es ist von Gernot Starke. Effektive Software-Architektur.
Ich glaube, ja.
Genau, das umfasst quasi das, was auch in dem Foundation-Level gelehrt wird, aber als Buch. Also wenn man weniger sich mit Menschen auseinandersetzen möchte und Themen zu lernen, kann man auch sich im Sessel zu Hause Themen aneignen mit diesem Buch.
Genau. Zwei, drei Hinweise noch. Also was es noch gibt, ist der Architektur Kickstarter, den ich tatsächlich mache für SoCreatory. Und da sind es so 4x4 Stunden mit so Themen, die aus meiner Sicht halt irgendwie sehr wichtig sind und die ich halt typischerweise bei Beratungen eher sehe, dass sie halt vernachlässigt werden. Das ist halt eine Remote-Veranstaltung. Das ist also auch etwas, was kombinierbar ist mit dem Tagesgeschäft. Also es sind eben 4 Nachmittage. Das ist im September, wenn ich das richtig sehe, findet man aber auf der SoCreatory-Webseite. Und da geht es eben um sowas wie Modularisierung von Systemen, was halt meiner Ansicht nach häufig eine Herausforderung ist, sowas wie Qualitätsszenarien, also wie finde ich raus, was eigentlich die technischen Herausforderungen sind und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, da was zu tun.
Du hast das Wichtigste nicht gesagt.
Ich habe das Wichtigste
nicht gesagt. Ja, das ist keine 4 Stunden Eberhard-Beschallung, wenn man da teilnimmt. Ah, ja. Das ist richtig viel Praxis. Also ich habe es einmal teilgenommen in meiner letzten Rolle und das war, also man musste sehr viel selber machen, das habe ich erst nicht erwartet, aber genauso bleibt es halt hängen.
Genau, also man darf sehr viel selber machen und das ist halt auch genau die Idee, nicht? Also ich glaube, es hilft halt nicht sehr, es hilft halt, wie soll ich sagen, die Jutta, die auch das Programm hier von der OP verantwortet hat, mal gesagt, wenn man, ich glaube, es war Scrum Master so ausbilden würde, wenn man Taucher so ausbilden würde wie Scrum Master, dann wäre es halt so, dass man den Leuten halt erzählen würde, nicht, hier ist ein Neoprenanzug, hier ist irgendwie ein Lungenautomat, da ist irgendwie eine Flasche, jetzt wisst ihr, wie das alles funktioniert, viel Spaß. Und selbstverständlich funktioniert das nicht, nicht? Also die Ausbildung muss halt irgendwie so sein, dass man halt die Leute früher oder später halt ins Wasser wirft und das ist eben auch ein bisschen das, was da passiert, dass eben das sehr praktisch ist und darüber halt reflektiert wird, also wie man es halt eben später nutzen kann und so weiter. Ich habe darüber auch eine Episode gemacht, also wie SoftwarearchitektInnen ausbilden, findet man auch, da habe ich, glaube ich, eine Stunde über das Thema geredet. Das wäre das, was mir einfallen würde dort. Und ja, genau, ESOQB hattest du genannt, da bin ich ja auch drin und aktiv. Also das ist auch, glaube ich, noch eine gute zweite Quelle.
Gibt es schon eine Frage aus dem Publikum? Jawohl.
Aus der Session vom Vormittag, weil es gut anschließt an die Frage, sind Softwarearchitekten ein Luxus?
Sind Softwarearchitekten ein Luxus, ist die Frage. Fände ich über, also das passt gut zu der Episode, die ich am Freitag machen will zum Thema Fehlwahrnehmung über Softwarearchitektur. Ich habe einen eleganteren Begriff gewählt, aber nicht darauf läuft es halt hinaus. Und ich glaube, eine von diesen fehlenden Wahrnehmungen ist beispielsweise, dass man irgendwie keine Softwarearchitektur haben kann. Also ich habe halt eine Struktur des Systems, ich habe bestimmte Qualitätsmerkmale, die halt implementiert sind oder eben auch nicht. Das heißt, ein System hat eine Architektur. Ich habe also eigentlich nur die Wahl, die halt aktiv zu gestalten oder eben auch nicht. So, und das bedeutet, dass halt Architektur stattfindet, nicht? Entweder es sieht so aus wie ein Autounfall oder es ist eben so, dass es tatsächlich designt wird. Und das bedeutet, ich würde behaupten, das ist halt nicht Luxus, weil wenn ich das eben nicht tue, dann habe ich wahrscheinlich eben eher ein Problem. Also ein Stück Software, das eben nicht meinen Anforderungen genügt oder das halt schlecht strukturiert ist, das halt den Qualitätsanforderungen nicht genügt, Sicherheit, Performance oder sowas halt nicht abdeckt und so weiter. So, und da ist aber noch ein anderes Thema. Also die Frage, das ist ja nur die Aussage, Softwarearchitektur findet statt und es ist vielleicht irgendwie gut, wenn man sie aktiv gestaltet und sie nicht einfach passiert. Jetzt ist halt die nächste Frage, du hattest aber was anderes gefragt, nicht? Du hattest halt gefragt, sind SoftwarearchitektInnen Luxus? Und das bedeutet, das führt halt zu der Frage, was ist denn überhaupt jemand eine SoftwarearchitektIn? Und ich würde halt behaupten, diese Rolle wird es geben, weil irgendjemand macht halt die Architektur. Wenn überhaupt irgendjemand die Architektur macht, nicht? Also wenn ich das halt aktiv gestalte, was halt eine gute Idee ist, werde ich so eine Rolle haben. Ob diese Person das dann tatsächlich auf der Visitenkarte hat, ist eine andere Frage. Und von daher würde ich halt sagen, es ist nicht Luxus, es hilft auf jeden Fall und ich kriege dort sozusagen ein Return on Investment. Ob ich jetzt so eine Person auf der Payroll haben muss und eben ein Projekt haben muss, die das halt auf der Visitenkarte stehen hat, weiß ich nicht, aber irgendjemand wird diese Rolle spielen, wäre meine Vorhersage, nicht? Also es wäre komisch, wenn es halt überhaupt nicht strukturiert wird. Und diese Person ist sicherlich kein Luxus.
Ich habe eine leicht andere Antwort.
Okay.
Wobei ich dir ganz viel zustimme. Ich habe das Gefühl, also Luxus ist was ich haben kann, dann ist es irgendwie, kann ich nach außen damit angeben, aber ich brauche es eigentlich nicht. Und ich habe das Gefühl, SoftwarearchitektInnen, die im Team sitzen und unterstützen bei der Entwicklung der Software und die Fragen ja auch adressieren, also Softwarearchitektur heißt ja nicht nur, ich male Diagramme und schneide Dinge richtig, sondern ich verstehe das Problem und helfe auch meinen Teammenschen, das Problem zu verstehen. Ich glaube, das ist kein Luxus, das ist quasi ein Muss. Und ob dann aber auf dem Menschen steht, hier Softwarearchitektin, oder ob das nicht draufsteht, ist was eine. Aber ich glaube, in manchen Großkonzernen gibt es ja noch diese Elfenbein-Softwarearchitektur-Türmchen, die Dinge schön malen, ne, und dann, ach ja, hier noch schön ein Modul, ach und da noch mal so eine Schnittstelle schön, und die das dann einfach runterwerfen und dann wird es halt auf der unteren Ebene ignoriert meistens, weil dann versteht es keiner und das passt nicht zum Problem. Ich glaube, das ist Luxus, weil ich kann dann sagen, ja, ich habe aber hier die das Türmchen mit den Leuten. Also die würde ich als Luxus bezeichnen, aber das, was wirklich passiert, wäre ich bei dir, das ist kein Luxus, das ist quasi einfach notwendiges Übel, in schlecht ausgedrückt.
Ist ein interessanter Punkt. Also man kann jetzt darüber diskutieren, ob das halt, also es hängt davon ab, wie diese Leute sich durchsetzen können. Wenn die sich durchsetzen, könnte ich sogar argumentieren, dass sie halt schädlich sind. Wenn sie sich nicht durchsetzen, sind sie halt einfach überflüssig. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass da ein Aspekt, der halt reinspielt mit, dass sie halt so ein bisschen ein Statussymbol sind. Nicht? Es gibt einen Talk von dem Martin Fowler und irgendjemand anders, dessen Namen ich vergessen habe, mit dem Titel sieht mein ESB groß aus. Nicht? Und das ist irgendwie, also der Titel sagt halt, dass halt dort, glaube ich, die These vertreten wird, dass halt ein ESB zumindest halt auch ein Statussymbol ist. Übrigens, hier ist nicht die Person, die gestern mit dem Lamborghini oder dem Rolls-Royce vorgefahren ist. Nicht? Also da standen gestern welche. Ich suche die nämlich noch.
Stand ich heute noch Morgen kam Leute, wieder okay. neue. Also ich glaube, es sind andere Menschen. Okay, gut. Vermute ich.
Na was? Hier ist es niemand. Schade.
Niemand, der sich jetzt noch melden würde.
Ja, genau.
Die gehört zum Hotel.
Ach so.
Ach so.
Gehört zum Hotel.
Die gehören zum Hotel. Das heißt, ich kann den ausleihen?
Versuch's.
Sehr cool, okay. Ja. Ja, weniger bekannte Fakten über mich. Ich habe das letzte Mal im letzten Jahrhundert in meinem Auto gesessen, hinter dem Steuer.
Ich glaub,
das heißt, ich bin die richtige Person dafür. Ja. Genau.
Ich würde den dann fahren, du darfst mitfahren, lieber.
Gut, ja. Mehr Fragen.
Habt ihr noch Fragen? Ihr dürft auch blöde Fragen stellen, es gibt nämlich keine. Sonst fragt ich Eberhard was und das ist echt langweilig, wahrscheinlich. Ich mache das einfach mal, dann fühlt ihr euch angespaßt, Fragen zu stellen. Oder kommt eine hier über Rescreen? Das sehe ich ja nicht.
Ich habe da bis jetzt nichts gesehen, tatsächlich, muss ich gestehen.
Online-Leute ohne Fragen, das gibt es auch selten. Eberhard, was war bisher dein Highlight auf der OP? Eine so naheliegende Frage und langweilig.
Also für mich sind die Konferenzen immer eine Möglichkeit, irgendwie Leute zu treffen. Das hat irgendwie angefangen, tatsächlich in der U-Bahn-Station, als ich angekommen bin. Und mit halt Leute zu treffen und mit Leuten halt zu reden, ist halt immer eine schöne Sache und das ist irgendwie ein Highlight. Und ich muss gestehen, ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass wir so ein bisschen, dass ich das ein bisschen von Corona halt vermisse. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
Ich auch Leute treffen. Ich fand das unfassbar cool, gestern Abend mit Cosima Laube zu sprechen. Sie war mal Gast bei mir im Stream und wir kannten uns halt nicht, aber wir hatten immer mal so über Twitter was geschrieben oder auch so mal uns ausgetauscht, aber wir haben uns noch nie echt gesehen und das ist gestern Abend passiert und das fand ich schon ein ziemliches Highlight.
Genau, die Episode war über Journaling, nicht? Wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, genau, wie man damit quasi die Karriere pushen kann oder was man da für den Beruf rausholen kann und auch für sich selber.
Also Tagebuch führen und dann darüber reflektieren und so. Ich glaube, das ist auch eine gute Praxis.
Genau. Und den Vortrag heute Morgen fand ich cool. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
Die Keynote von
Eva Wolfangel. Habe ich den Namen richtig gesagt? Jemand im Publikum? Wolfangel war richtig, ne? Fand ich extrem cool, weil das auf einem anderen Level so eine Awareness für Security gemacht hat. Das fand ich irgendwie charmant. Sie hat ein paar Beispiele gebracht, wo große Unternehmen teilweise oder auch Unis gehackt wurden oder Ransomware-Angriffen ausgesetzt wurden. Und das Coole daran war jetzt nicht, also die Beispiele kannte ich größtenteils, aber das Coole ist irgendwie, dass sie auch mit so Leuten in Kontakt steht. Also sie steht mit so Whitehead-Hackern in Kontakt und sie hat so ein Netzwerk aufgebaut und Leute, die mit ihr sprechen. Das finde ich cool. Du hast Fragen bekommen, Eva.
Ja, genau. Ich sehe es halt gerade. Eine Frage ist, sollten Softwarearchitekten Code schreiben? Da sind wir wieder bei dem Elfenbeinturm, nicht?
Hatten wir da nicht mal eine ganze Folge drüber?
Fast. Also es gibt diese Episode mit Stefan, Todd und mir. Und da war genau eine von den Fragen, irgendwie sollten SoftwarearchitektInnen Code schreiben. Und wir haben da, das war irgendwie so eine Episode, wo wir halt bewusst ein Streitgespräch geführt haben und halt unterschiedliche Meinungen dort vertreten haben. Und meine Meinung tatsächlich, ohne jetzt da irgendwie wieder in die Kontroverse zu laufen, ist, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, gegen den Elfenbeinturm anzukämpfen. Nicht? Also es führt irgendwie dazu, dass ich weiß, was sozusagen passiert. Ich finde das aber nicht zwangsläufig, weil ich glaube, dass halt die andere Möglichkeit, gegen den Elfenbeinturm anzukämpfen, eben ist, dass man stärker kommuniziert. Also es ist halt für mich, und ehrlich gesagt würde ich das nahezu vorziehen. Wir haben es ja vorhin diskutiert, es gibt halt irgendwie diesen Bereich Architektur und das ist ein eigener Bereich, das ist halt getrennt vom Coding, würde ich behaupten. Und dann ist es halt nicht unbedingt so, dass man halt coden muss, um Architektur zu machen, weil es eben getrennte Bereiche sind. Aber man muss eben wissen, auf welcher Ebene man sozusagen operiert. Und ich nehme meine Arbeit halt andere Personen immer als Expertinnen für irgendwas wahr. Das heißt, wenn ich halt eine Entwicklerin von mir habe, weiß ich, das ist irgendwie eine Expertin für die Code-Ebene und ich habe halt nicht wirklich viel Ahnung davon. Ich arbeite halt auf einer anderen Ebene. Das heißt, was ich jetzt nicht machen werde, ist dieser Person halt zu sagen, hör mal zu, löse halt dieses Problem mal kurz so. Weil die Hoffnung halt ist, dass diese Person halt ein technisches Problem auf der Ebene besser lösen kann. Aber sie kann mir halt Input geben dafür, was halt insgesamt im Projekt halt vielleicht schwierig ist, auf der Architekturebene halt zu fixen ist und so weiter und so weiter. Und dann wird das, glaube ich, mit dem Elfenbeinturm auch relativiert. Nicht? Also dann ist es halt irgendwie so, du hattest es ja vorhin gesagt, nicht, dass eben nicht ein Konzept kommt und das ist nicht umsetzbar, sondern dann kriege ich ja da Hoffnung, also dann versuche ich ja erstmal sozusagen an den richtigen Problemen zu arbeiten. Und wenn es nicht umsetzbar ist, dann überarbeite ich es halt auf Basis von Feedback und ich werde es halt nicht durchdrücken. Und ich glaube, das ist halt der Mechanismus. Ich empfinde den selber als erfolgsversprechender.
Was ich noch als Tool ziemlich cool finde für solchen ArchitektInnen coden, in meinem alten Team war es so, dass wir sowas Ähnliches wie ein Mock-Programming hatten und da war halt auch der Architekt mit drin und man hat mal zusammen den Code gesehen, teilweise als Code Reading Club, wie das ja die Feline hieß jetzt.
Ja, Feline, ja.
Mal erzählt hatte, aber auch manchmal haben wir dann ein Problem zusammen programmiert und der Architekt war einfach dabei und konnte auch mal wieder Code sehen und ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht, selbst wenn er nicht der Experte für die Technik sein sollte, aber es war trotzdem, ich glaube, ihm tat es gut, auch mal das, was wirklich passiert, dann auf der unteren Ebene nochmal zu sehen. Also ich glaube, das ist ein cooles Instrument, wenn man ohnehin den Architekten mit im Team hat.
Genau, da war die nächste Frage, kommt von Nicolas Binet. Ich habe beruflich mit einem Unternehmen zu tun, das produziert, dort gibt es diverse große Systeme, mehrere ERPs, also Enterprise Resource Planning Systeme, CRMs, MDM und so weiter. Dort gibt es diverse Architekturfragen, wie man festlegt, auf welche Weise die Daten ausgetauscht werden. Gibt es da offensichtliche Integrationsziele, die man anschauen könnte? Habt ihr einen guten Startpunkt dafür? Also Integrationsstile, das erste, was mir einfällt, sind die Patterns of Enterprise Application Integration von dem Gregor Hopi. Die diskutieren das Thema eher so auf einer technischen Ebene. Ich weiß nicht, ob das die Frage ist. Also nicht, da sind halt solche Sachen drin, wie tausche ich eben auf technischer Ebene Daten aus. Der andere Ansatz ist halt, glaube ich, das, was so Domain-Driven Design sagt, bauen im Kontext, diese fachliche Aufteilung, Strategic Design, da gibt es verschiedene, glaube ich, auch ja, eben Episoden, die halt darüber diskutieren. Das wäre das eher so auf fachlicher Ebene, was ich mir vorstellen könnte. Ich muss aber auch gestehen, in so einem Umfeld, wo ich halt viel Standardsoftware habe, würde ich behaupten, ist mein Spielraum halt einfach eingeschränkt. Also kann ich ja jetzt nicht beliebig entscheiden, ich mache es halt so oder so, sondern da gibt es halt ein Stück Standardsoftware und es gibt eben einen größeren Teil der Lösung sozusagen vor. Und das ist dann halt nett, wenn ich halt sage, es sollte eigentlich so aussehen und nicht. Also so würde es halt in Bezug auf Domain-Driven Design irgendwie sozusagen sauber aussehen, wenn ich das halt nicht umsetzen kann. Das heißt, vielleicht muss man auch dort stärker von den Voraussetzungen getrieben vorgehen, was übrigens auch ein Thema ist von Domain-Driven Design, weil dort eben die Aussage ist nicht, es gibt halt die Core-Domain, die Motivation des Projektes, darauf lege ich den Fokus, dort baue ich halt ein sehr sophisticated System. Das heißt, vielleicht ist das auch so ein Thema, nicht? Also, was will ich denn dort eigentlich erreichen? Wo will ich denn nun wirklich einen Fokus draufsetzen, vielleicht Individualsoftware entwickeln? Und wo sage ich halt, naja, das funktioniert halt irgendwie. Und also nicht, kriegt es halt sozusagen hin, ausreichend gut. Wolltest du noch dazu ergänzen? Nee.
Wir haben ja auch nicht mehr so lange. Und du hast noch zwei Fragen im Chat.
Ach so. NXNC hat gefragt, was glaubt ihr, an welchen Tool fehlt es in der Softwarelandschaft? Welche Produkte oder Tools sollten mehr im Entwicklungsprozess genutzt werden? Was fehlt? Also wenn ich wüsste, was fehlt, würde ich jetzt Venture-Kapital akquirieren und halt ein Unternehmen gründen. Das Letzte, was mir einfällt, ist halt dieses Thema mit Behavioral Code Analysis. Da hatte ich halt die Episode gemacht mit dem Adam Thornhill. Das ist halt ein Werkzeugsystem, was mir halt sagt, wie geht eigentlich das Team mit dem Code um? Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Also warum interessieren wir uns dafür, dass ein System eine vernünftige Architektur hat, dass man gut damit umgeht? Weil die Teams damit produktiv sein können. Warum blenden wir dann aber in den meisten Werkzeugen aus, was die Teams tatsächlich tun? Und das ist, fand ich jetzt irgendwie so auf Architekturebene ein spannendes Werkzeug.
Ich würde noch die Sachen, die der Markus Harrer gerne macht, reinwerfen.
Stimmt, ich glaube,
diese Code-Analyse-Geschichten, damit könnte man extrem viel mehr wuppen, wenn man da mehr Einblicke hätte? Also wo sind die Änderungshäufigkeiten am höchsten? Wo sind die Problematiken am höchsten? Wenn man sich regelmäßig die Zeit nehmen würde und die eigene Codebasis auf der Ebene analysieren würde, glaube ich, könnte man viel erreichen.
Genau, da hatten wir auch eine Episode gemacht. Also Markus macht ja irgendwie sowas, wo man halt im Prinzip ist es so, ich würde es jetzt mal Data Mining, er nennt es Software Analytics, nicht? Ja, also genau, wo man halt irgendwie sagt, okay, ich habe irgendwelche Metriken, irgendwelche Systeme und ich gucke mir das halt an, um Thesen über das System zu erhärten, die ich halt aus Interviews sozusagen generiere. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz, ich glaube, da gibt es halt eine Beziehung, nicht? Das ist sozusagen eher spezialisierte Werkzeuge, die aber auch getrieben sind durch den Umgang mit dem System. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz. Dann kommt der Kevin Schiefer. Wie schaffe ich es als Entwickler, mich als Architekt zu positionieren? Habe schon diverse Schulungen besucht, habe aber kaum Praxiserfahrung.
Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, das ist das, wie man wirklich reinkommt. Wenn man im Team ist und immer mehr intrinsisch motiviert versuchen möchte, die Qualität der Software zu verbessern und auch häufiger sich traut zu sagen, ich würde das jetzt auf die Art und Weise umsetzen und dann auch eben begründen kann, warum. Also ich glaube, das Ding ist, man muss, also was macht ein Softwarearchitekt oder eine Softwarearchitektin aus? Kommunizieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo man im Team die Rolle der ich kommuniziere, Entscheidungen, ich stelle Probleme fest, ich stelle fest, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich sie lösen. In dem Moment, wo man in die Richtung geht, nimmt man mehr Verantwortung auf sich. Und in dem Moment, wo man mehr Verantwortung auf sich kommuniziert, in dem Moment geht man immer mehr in die Richtung des Softwarearchitekten rein, würde ich sagen. Also als ersten Startpunkt.
Genau, nee, ich finde die Antwort super. Und also ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, mich in dem Thema zu tummeln, war es eigentlich so, dass ich halt, ich würde halt behaupten, in dem Projekt gab es ein Vakuum, nicht? Also ich war halt für einen Dienstleister dort tätig. Alle anderen Leute haben irgendwie gesagt, okay, cool, ich will irgendwie Software entwickeln und Sachen halt runtercoden, was halt total super ist, nicht? Also es offensichtlich erzeugt das einen Wert, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und ich habe dann halt irgendwie angefangen, mich eher um diese technisch abstrakteren Themen zu kümmern. Und ich hatte halt das Gefühl, dass zumindest von den Leuten aus meinem Umfeld, also auch von dem Dienstleister, für den ich damals tätig war, niemand wirklich ein Interesse hatte, das zu tun, was ja fein ist, nicht? Also jeder kann halt, sollte halt das tun, was er oder sie halt irgendwie besonders super findet. Und dadurch habe ich da irgendwie gestartet. Also das ist, glaube ich, ja, das ist was ich auch aus der Frage rauslese. Ich habe schon diverse Schulungen besucht, bedeutet ja, die Antwort kann nicht sein, naja, guck halt noch mehr Stream.
Mach guck halt noch eine Foundation.
Genau, oder lies halt noch ein Buch, sondern wie komme ich halt zu der Praxiserfahrung? Und ich glaube, da halt sozusagen
Sachen hinterfragen, das ist auch wichtig.
Genau.
Ich glaube, das ist auch so ein Schritt vom ich sag mal, Standardentwickler, Entwicklerin hin zum Architekten, Architektin, Sachen hinterfragen und nicht einfach machen. Also jetzt auch nicht alles hinterfragen, ne? Also das wollte ich jetzt nicht sagen. Wenn UX sagt, der Button ist besser, wenn er grün ist, dann muss ich jetzt nicht hinterfragen, warum UX sagt, dass es besser ist. Aber manche Dinge sind ja schon eher, ja, passen vielleicht gefühlt nicht aufs Problem und dann sollte man das den Menschen auch zurückspiegeln, dass sie vielleicht nicht so ganz passend sind und sich erklären lassen, wie die Entscheidung zustande kommen sollte.
Genau, die Anja Kammer hat gerade geschrieben, Verantwortung übernehmen. Vielleicht, genau, damit sollten wir sozusagen schließen. Ich will noch eine Sache loswerden. Ich habe gerade eben, ich gucke nicht Air Crash Investigations seit einiger Zeit. Und ich habe gerade wieder eine Episode gesehen, wo die Maschine halt das Problem hatte, dass die Generatoren für die Elektrizität ausgefallen sind. Und sie sind weitergeflogen und runtergefallen. Und einer der Punkte war halt, dass der erste Offizier halt nicht gesagt hat, lieber Pilot, da ist ein Problem, wir sollten vielleicht irgendwie umschwenken. Und ich glaube, das ist so eine von diesen Sachen. Also da gibt's nicht, das ist irgendwie auch ein Thema, was ich eigentlich nochmal im Stream diskutieren möchte. Also zumindest als erster Offizier in einem Flugzeug ist es die Pflicht dieser Person, den Pilot zu hinterfragen. Ich glaube, das ist halt auch etwas, wo man dann sozusagen der erste Offizier ist nicht der Captain. Das heißt also, wenn ich nicht der ausgezeichnete Architekt, die ausgezeichnete Architektin bin, kann ich trotzdem versuchen, so diese Rolle von diesem ersten Offizier zu übernehmen und halt Dinge zu hinterfragen. Und bis zu einem gewissen Maße würde ich sogar sagen, das ist meine Pflicht. Nicht? Also in diesem spezifischen Fall hat der erste Offizier aus irgendwelchen Gründen seine Pflicht nicht getan. Und das hat eben zu einem Absturz geführt. Und ich glaube, wir alle haben eigentlich in den Projekten immer die Pflicht, auf Probleme hinzuweisen.
Ja.
Also Verantwortung übernehmen hat Lisa gesagt, schreibt Anja. Und ich fand diese Antwort super. Genau, sie hätte applaudiert.
Das freut mich.
Genau.
Danke, Anja.
Genau.
Also ich muss auch da gucken.
Dann würde ich sagen, vielen Dank. Wie gesagt, Freitag gibt es eine Episode über
Missverständnis
über Softwarearchitektur. Genau. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr da draußen wart. Und ich wünsche noch eine schöne Mittagspause und eine schöne Restkonferenz.